Wir lesen 5. Mose 7, die Verse 6 bis 11. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausende Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzung und die Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, wir bekennen, dass unser Geist durch Sünde vernebelt ist und wir bitten, dass du ihn uns erhellst durch deinen Geist. Gib uns Ohren, die hören, gib uns Augen, die sehen und gib uns Herzen, die glauben. Und Herr, hilf uns, entsprechend zu leben. In Jesu Namen. Amen. Ihr kennt die Situation vielleicht, ihr habt sie vielleicht selbst erlebt. Ein Vater geht mit seinem Kind auf den Spielplatz. Und das Kind, begeistert, versucht alle Klettergerüste hoch zu klettern und rutschen runter zu rutschen. Und irgendwann will das Kind nicht mehr und sagt, oh, ich will hier runter, ich will hier runter. Und der Vater stellt sich vor das Klettergerüst und sagt, spring, ich fang dich auf. Und beim ersten Mal zögert das Kind noch und ist ganz, ganz vorsichtig. Und der Vater muss das Kind fast runterheben, um das Kind runterzubekommen. Und jedes Mal wird das Kind ein bisschen mutiger und irgendwann springt das Kind einfach, ob der Vater schon gesagt hat, spring oder nicht. Und das Kind springt, weil es dem Vater vertraut und Vertrauen gelernt hat. Und so funktionieren alle unsere Beziehungen. Wir lernen eine Person kennen und wir lernen sie ein bisschen besser kennen und beim nächsten Mal lernen wir sie noch besser kennen. Und irgendwann, wenn wir die Person oft treffen und sie uns sympathisch ist und wir sie gut kennen, vertrauen wir dieser Person. Und manchen Personen vertrauen wir mehr, Familie, enge Freunde, als anderen Personen, wie Arbeitskollegen oder Dozenten oder dem Chef. Es gibt eine Vertrauensbasis in jeder Beziehung. Und heute lesen wir in diesem Abschnitt von etwas Ähnlichem, nämlich die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Deswegen heißt die Predigt auch Gott und sein Volk. Es geht um die Beziehung, die wir mit unserem himmlischen Vater haben, beziehungsweise haben sollten. Das Erste, was wir sehen, ist die Liebe und Treue Gottes. Die Liebe und Treue Gottes. Achtet auf Vers 7, dort heißt es, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Ich weiß nicht, ob ihr jemals mit einem Motivationscoach zu tun hattet oder ob ihr jemals einen kennengelernt habt, aber was ein Motivationscoach niemals machen würde, wäre sagen, du bist der schlimmste Mensch, den ich getroffen habe. Das, was du machen willst, schaffst du niemals. Du bist einfach nur schlecht. Du willst Profisportler werden? Vergiss es, du schaffst es nie. Es würde niemals aus dem Mund eines Motivationscoaches kommen, weil was ein Motivationscoach macht, ist Positive Thinking. Er sagt dir, du musst nur an dich glauben. Und wenn du genug trainierst und wenn du genug übst, dann bist du dazu in der Lage, alles zu schaffen. Das ist Motivation, wie wir sie uns vorstellen. Gott hat hier eine ganz andere Taktik. Gott geht zu seinem Volk und sagt, ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Stellt euch vor, ihr seid Teil dieses Volkes. Israel, Tausende von Menschen ausgezogen aus Ägypten. 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Eure Großeltern längst gestorben in der Wüste. Ihr steht davor. Tausende von Menschen. Mose steht etwas erhöht über euch und fängt an, zu euch zu predigen. Denn das war die Situation. Mose predigt seine letzten Worte zum Volk. Und ihr hört aus dem Wort des aus dem Mund des großen Führers, dass Gott zu euch sagt: Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Gott hat sich euch nicht zugewandt und euch nicht erwählt, weil ihr super mächtig wart, weil ihr super sympathisch wart, sondern weil ihr die Geringsten unter allen Völkern seid. Und jetzt geht weiter ins Neue Testament. Die Apostel reisen von Ort zu Ort. Und sie predigen von Ort zu Ort. Und sie predigen das Evangelium in jedem Ort. Und sie versuchen, Menschen für Christus zu gewinnen. Und dann schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, dass als er zu ihnen gekommen war, dass er in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern nach Korinth gekommen ist. Achtet darauf. In 1. Korinther 2, die ersten Verse. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragende Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in der überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Paulus selbst gibt zu, als ich zu euch gekommen bin, sah ich miserabel aus. Und wenn wir Apostelgeschichte lesen, was davor geschehen ist, ist Paulus von einer Stadt zur nächsten geflohen. Er wurde gesteinigt. Er wurde verfolgt, verspottet, verhöhnt. Er sah wahrscheinlich aus wie der letzte Dreck. Und dieser Mann stellt sich in Korinth auf den Marktplatz und predigt das Wort Gottes. War ich ein Zeugnis? Wer wollte zu diesem Volk gehören, dem es so ergeht? Dessen Prediger geschändet werden, dessen Prediger weggesperrt werden. Die frühe Kirche hat ständig darunter gelitten, dass ihre Pastoren und Ältesten in Gefängnisse geworfen worden sind. Apostelgeschichte berichtet uns mehrmals, dass Paulus oder Petrus oder Barnabas ins Gefängnis gesperrt worden sind. Man hat versucht, die Gemeinde dadurch kaputt zu machen. Das ist das Volk Gottes. Das Geringste unter allen Völkern, ob im Alten Testament als ethisches Volk Israel oder im Neuen Testament als Gemeinde, es ist das geringste Volk und das ist das, was wir noch erleben. Wenn du sagst, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, dann kriegst du im besten Fall ein müdes Lächeln und im Normalfall irgendeinen dummen Kommentar. Das ist die Realität. Und Gott sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr stark wart. Und weil wir groß waren, Paulus sagt, das Geringe und das Unedle hat Gott erwählt. Gott sagt, nicht deshalb, weil ihr zahlreich wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte. Gott hat uns nicht erwählt und nicht erlöst, weil wir toll waren. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir immer noch nicht toll. Wir haben alle noch unsere Macken und Fehler. Wir haben immer noch mit Sünde zu kämpfen. Wir haben immer noch unsere gleichen Probleme, die wir vielleicht vor 5 oder 10 Jahren hatten. Vielleicht haben wir Probleme, dass wir anerkannt sein wollen. Vielleicht wollen wir berühmt sein. Vielleicht wollen wir einfach diese eine Macke, die wir haben, loswerden. Wir sind niemand in dieser Welt. Und Gott hat uns erwählt, weil er uns liebte. Weil er uns liebte. Wenn wir den bekanntesten Vers der Bibel wahrscheinlich nehmen, dort heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Der Grund, warum Gott seinen Sohn gegeben hat, war nicht, weil er gesehen hat, dass wir glauben werden, war auch nicht, weil er dachte, die Menschen sind es wert, dass wir dafür uns opfern, sondern Gott hat seinen Sohn gegeben, weil er uns geliebt hat. Es ist die Liebe Gottes, die hinter allem steht. Ich glaube, wir vergessen es oft in unserem Alltag, wir vergessen es oft in unserer Bibel lesen, denn wir lesen Aufforderungen und wir denken, ich muss dies tun und ich tue das jetzt und ich setze es durch und ich pack's an. Und wir vergessen, dass hinter allem, was wir im Wort Gottes lesen, hinter allem, was uns geschehen ist, hinter allem, was wir erleben, die Liebe Gottes steht. Nicht, weil ihr zahlreich wärt, sondern weil ihr das Geringste unter allen Völkern seid, sondern weil der Herr euch geliebt hat. Deswegen hat Gott euch erwählt. Jeder einzelne von uns ist heute hier, weil Gott ihn geliebt hat. Weil Gott ihn so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist unser Gott, ein Gott, der uns liebt und der treu ist, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Ein Eid, den er euren Vätern geschworen hat. Erinnert euch an die Geschichte. Abraham wird berufen und Abraham wird verheißen, du wirst ein zahlreiches Volk haben und dieses Land, in dem du lebst, wird deinem Volk gehören. Und Gott hat Abraham sogar gesagt, dein Volk wird für 430 Jahre in Gefangenschaft sein und dann wieder in dieses Land zurückkommen. Und wenn wir die Wüstenwanderung ausrechnen und die Sklaverei in Ägypten ausrechnen, waren es genau 430 Jahre, die Israel nicht im eigenen Land war und es dann wieder eingenommen hat. Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, er hat einen Eid geschworen und er hat ihn gehalten. Den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, bestand darauf, dass Gott den Bund halten wird und treu war. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Gott hat Abraham aufgetragen, die Tiere zu zerschneiden. Und normalerweise hatte man die Tiere rechts und links hingelegt und beide Parteien wären durch diesen Gang, der entstanden ist, durchgelaufen. Aber in Abrahams Fall hat Abraham geschlafen, er konnte gar nicht durchgehen. Gott ist durchgegangen und hat den Bund geschlossen, hat einen Eid geschworen und hat diesen Eid halten wollen, weil Gott treu ist. Wenn wir die Geschichte Israels betrachten, betrachten wir keine Geschichte eines Supervolks. Wir betrachten keine Geschichte von einem Volk, was Gott treu war, sondern wir betrachten eine Geschichte von einem Volk, deren Gott treu war und immer noch treu ist. Wir glauben an denselben Gott. Wir haben es gelesen, dass Israel den Bund nicht gehalten hat in der Textlesung, sondern Gott hat ihn gehalten und hat deswegen einen neuen Bund eingesetzt in Jesus Christus. Das ist die treue Gott. Und Gott hält heute noch seinen Bund. Gott hat diesen Bund verheißen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufschlagen, Titus. Titus 1. Dort heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen gemäß der Verheißung, man könnte übersetzen, des Versprechens des Lebens in Christus Jesus. Seine Verheißung, die Gott gegeben hat, in Christus ewiges Leben zu geben, ist ein Versprechen, es war ein Eid, den Gott abgelegt hat. Es gibt grammatikalisch gute Gründe davon auszugehen, dass dieser Eid vor Erschaffung der Welt abgelegt worden war. In der Offenbarung lesen wir von denen, die ins Buch des Lebens geschrieben sind. Aufgrund des Lammes, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Christus ist nicht vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden. Aber Gott hat den Eid abgelegt vor Grundlegung der Welt, dass er uns erretten wird. Und Gott ist treu. Wir sehen es in der gesamten Schrift. Gott ist treu zu dem, was er verspricht. Und das ist das, was wir als erstes sehen, die Liebe und Treue Gottes, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus dem Haus, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Unser Problem ist nicht Knechtschaft und Sklaverei, Unser Problem ist nicht der Pharao, der uns unser Stroh wegnimmt, obwohl wir Steine bauen sollen, herstellen sollen. Unser Problem ist die Sünde und die Herrschaft der Sünde und des Teufels über uns. Und daraus hat uns Gott befreit. Paulus schreibt in Kolosser, er hat uns aus dem Reich der Sünde versetzt in das Reich seines Sohnes, der Liebe. Gott hat uns erlöst aus der Knechtschaft der Sünde und uns seinen Geist geschenkt und uns verheißen, dass der Geist uns hilft, Stück für Stück gegen die Sünde anzukämpfen. Und Gott ist treu zu seiner Verheißung. Und Gott ist treu zu seiner Liebe und hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Die Liebe und Treue Gottes. Und die Liebe und Treue Gottes führt zu etwas Weiterem, nämlich zu der Erkenntnis Gottes. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben gesehen, die Liebe und Treue Gottes, und wir sehen jetzt die Erkenntnis Gottes. Vers 9 sagt Mose, so erkennt nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewährt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, bis auf tausende Generationen. Nun erkennt Gott, das ist die ganze Sache, zu der es führen sollte, dass wir Gott erkennen. Wenn wir betrachten, wer Gott ist und was Gott getan hat, wenn wir seine Liebe und Treue betrachten, sei es im Alten Testament oder im Neuen Testament oder in unserem eigenen Leben, dann muss es dazu führen, dass wir Gott erkennen, unseren Schöpfer. Und wir sollen erkennen, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott. Israel kam aus der Situation, dass sie in einem polytheistischen Umfeld waren. Ägypten, jeder Pharao, der aufgetreten ist, hat sich selbst als Gott gesehen und alle vorigen Pharaonen und dann noch alle anderen Götter wurden einfach verehrt und irgendwie gab es da irgendwas an Gottesdiensten. Und Israel wird rausgeführt, wozu? Um einen einzigen Gott zu dienen. Vergesst nicht, Kapitel 5 waren die 10 Gebote. Und wir befinden uns mittendrin in der Auslegung dieser 10 Gebote. Und das erste Gebot ist immer noch bis heute: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Israel stand ständig in der Gefahr, sich andere Götter zu suchen. Während Mose auf dem Berg war, um die 10 Gebote zu erhalten, was hat Israel gemacht? Sich ein Kalb gegossen aus Gold. Alle Völker um Israel rum hatten immer mehr als nur einen Gott. Und dazu neigen wir. Wir wollen mehr Götter haben. Wir wollen unsere eigenen Götzen konstruieren. Calvin hat einmal gesagt, das menschliche Herz ist eine kontinuierliche Fabrik von Götzen. Das ist das, was wir machen. Wir versuchen uns für alles etwas zu schaffen, was wir anbeten können. Wir versuchen uns was zu schaffen, was für uns das Problem lösen kann. Denn das ist die Idee von Götzen. Du bist aufs Feld gegangen jeden Tag und hast gesät und hast gepflügt und hast gegossen, wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge, als ich es gerade erzählt habe. Und du hast gehofft, dass am Ende des Jahres irgendwas daraus erwächst. Und du hast irgendwie versucht, dich an was zu klammern, was dir Hoffnung gibt. Und es ist einfacher, sich an etwas zu klammern, was man sieht. Es ist einfacher, unsere Hoffnung in Politiker zu setzen. Es ist einfacher, unsere Hoffnung in Idole und Stars zu setzen. Es ist einfacher, unsere Hoffnung in unsere Fähigkeiten zu setzen, als auf etwas zu hoffen, was wir nicht sehen. Auf etwas zu vertrauen, was nicht greifbar ist. Und das war das Problem von Israel. Das ist unser Problem. Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren nochmal die Geschichte Davids gelesen habe. Und David war zu Hause und wurde von Saul verfolgt und Saul ist in sein Haus eingedrungen und er hat versucht, Saul auszutricksen und er ist aus dem Fenster geflohen. Und was hat er gemacht? Er hat einen Hausgötzen genommen und ins Bett gelegt, damit die Leute denken, dort liegt David. David hatte in seinem Haus oder seine Frau oder irgendein Angestellter in seinem Haus hatte Götzen. Und für mich war das Wie konnte David Götzen haben? Aber das Problem ist, wir können uns ständig Götzen erschaffen. Aber wir sollten eigentlich darüber meditieren, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Wir sollten darüber nachdenken, was seine Liebe bedeutet und seine Treue bedeutet. Und es sollte dazu folgen, dass wir erkennen, dass der Herr, unser Gott, der wahre Gott ist, der einzige Gott, der treu ist. Der, wenn er zu uns sagt, dass er uns in Christus alles gibt, uns in Christus alles gibt. Der, wenn er zu uns sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, dann wird er uns geben, wenn wir bitten in seinem Namen. Entsprechend seines Willens. Das ist der Gott. Der Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausende Generationen. Wir haben gesehen, die Liebe und Treue Gottes sollte dazu führen, dass wir Gott erkennen als der, der er ist. Und das sollte dazu führen, dass wir ihn lieben und treu sind. Das ist der dritte Punkt, die Liebe und Treue des Volkes. Die Liebe und Treue des Volkes. Achtet auf Vers 11. So bewahre nun das Gebot und die Satzung und Rechtsbestimmung, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Das Gesetz Gottes halten heißt Gott treu sein und Gott lieben. Aber versteht mich nicht falsch, wir müssen nicht alles im Gesetz Gottes halten. Wir müssen nicht dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern mit unserem Opfertier auf dem Esel geschnallt, damit wir es dort opfern können. Und es gibt auch viele Gesetze im Alten Testament, die das zivile Zusammenleben organisiert haben, die wir auch nicht halten müssen, weil wir nicht mehr in der Nation Israel leben, sondern weil wir ein Volk in vielen Nationen sind. Auch wenn wir glauben, dass es Deutschland nicht schaden würde, wenn sie sich ein bisschen an dem Gesetz Gottes orientieren würden. Aber zumindest das, was uns die 10 Gebote lehren, vom Prinzip und dem moralischen Gehalt her, das ist das, was wir halten sollen, wollen wir dadurch unsere Liebe und Treue zu Gott zum Ausdruck bringen. Achte darauf, wie Mose das sagt, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lieben und seine Gebote bewahren, das ist nicht, was sich entgegensteht, sondern was eins ist. Wir lieben Gott, indem wir seine Gebote bewahren. Fünfte Mose 5, Abvers 10, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Wir sollen das Gebot und die Gesetze halten, weil es unsere Liebe zeigt. Unsere Liebe und Treue zeigt sich nicht durch Lippenbekenntnis. Ich kann jedem eine Pistole an die Stirn halten und ich kann ihm ein Bekenntnis zu Christus rauslocken. Das ist nicht das, worin sich unsere Treue zeigt oder unsere Liebe zeigt. Und unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch nicht darin, dass wir jedem erzählen, wie sehr wir Gott lieben. Sondern unsere Liebe zu Gott und unsere Treue zu Gott zeigt sich darin, dass wir seine Gebote zumindest halten wollen und darum kämpfen, sie zu halten. Keiner sagt, dass es leicht ist, keiner sagt, dass es einfach ist. Keiner sagt, dass Familienmitglieder lieben immer einfach ist. Keiner sagt, dass es seine Freunde lieben immer einfach ist. Manchmal sind Menschen hart und schwer und es ist schwer, mit ihnen umzugehen. Ich glaube größtenteils, weil wir Sünder sind und weil wir uns selbst wichtiger nehmen, als wir eigentlich sind. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Wir denken, unser Wille muss geschehen und nicht Gottes Wille. Dabei sollten wir immer mehr von Herzen beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir sollten, wenn wir es nicht schaffen, die Gesetze zu halten, auf den Knien liegen und Gott darum flehen, dass er uns mehr von seinem Geist gibt, damit wir die Werke der Gerechtigkeit vollbringen. Im Westminster Katechismus gibt es die Frage, was ist Heiligung? Und Heiligung ist ein Werk der Gnade Gottes indem er uns seinen Geist gibt, damit wir mehr und mehr der Sünde sterben und mehr der Gerechtigkeit leben. Wenn wir Gott wirklich lieben, wenn wir Gottes Liebe und Treue erkannt haben und daraus Gott erkannt haben, dann muss unser Ziel sein, dass wir Gott lieben und ihm treu sind. Unser größter Feind dabei sind Teufel, Fleisch und Welt. Der Teufel will nicht, dass wir Gott lieben. Die Welt will nicht, dass wir Gott lieben. Und unser Fleisch, unsere sündhaftige Natur will auch nicht, dass wir Gott lieben. Aber wir sollten im Geist wollen. Paulus schreibt im Römerbrief, dass sein Geist, sein Verlangen Gott dienen will, sein Fleisch, seine sündige Natur aber dagegen ankämpft. Und umso mehr müssen wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, den richtigen Kampf zu kämpfen, damit wir als sein Volk Gott lieben und Gott treu sind. Denn was sagt uns das Wort Gottes? Wir sollen erkennen, dass Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausenden von Generationen. Es ist Segen damit verbunden, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Und es ist nicht nur Segen für uns verbunden, sondern für unsere Kinder und Kindeskinder und für die nächst nachkommende Generation ist damit Segen verbunden, wenn wir seine Gebote halten. Lasst uns beten.